Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Markus im 12. Kapitel. Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber, sah zu, wie das Volk Geld einlegte. Viele Reiche legten viel ein, aber eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Heller, 2 Cent oder so. Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Bitte nehmen Sie Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, diese Frau da in Jerusalem im Tempel, hatte die wohl noch Kinder, die für sie sorgen konnten? Er nicht. Aber die Juden hatten ein Sozialsystem, von dem unser Sozialsystem in Deutschland etwas abgekupfert ist. Aber die Frage: Fühlen Sie sich manchmal auch so wie diese Witwe, kinderlos, allein, ausgesetzt, mit der man, wie man so sagt, mit der man es machen kann? Und im fortgeschrittenen Alter neigen wir Menschen uns ja dazu, dass wir depressiv werden. Alte Versäumnisse fallen uns ein, vertane, verpasste Chancen, der ganze Müll unseres Lebens, ungeschicktes Reden, Schreiben, Denken. Und dann im Alter ist man womöglich ausgeliefert dem Pflegenotstand, weil es viel zu wenige Menschen bereit sind, unter den liederlichen Bedingungen diesen Dienst zu tun. Womöglich pflegebedürftig. An dieser Stelle grüße ich besonders all die Schwestern, die jetzt nicht hier sein können, sondern drüben von anderen versorgt werden. Herzliche Grüße. Bleiben Sie fröhlich. Und im Alter wird das schlimmer. Nichts mehr ist auszurichten. Zu klein, zu alt, zu schwach. Ich kann ja gar nichts mehr. Aber die Marienschwesternschaft, so viel steht fest, ist keine kinderlose Mutter. Vor über 50 Jahren war ich einmal hier bei einer Konferenz mit Horst Klaus Hoffmann. Und aus dieser Konferenz und anderen derartigen Konferenzen ist eine wichtige Tochter, die Offensive junger Christen, geboren und herangewachsen. Und kürzlich kam eine neue Nummer dieser OJC zu uns ins Haus, Salzkorn. Und auf einer der ersten Seiten stand zu lesen: Wenn du denkst, du seist zu klein, etwas auszurichten, wenn du denkst, du seist zu klein, etwas auszurichten, dann hast du wohl noch nie eine Nacht mit einer Stechmücke verbracht. Das könnte glatt von Jesus selber stammen, oder? Er war ja doch eigentlich ein einzelner, kleiner Mensch. Im 12. Kapitel des Markus-Evangeliums, aus dem diese kleine Geschichte uns berichtet wird, das beginnt mit unheimlich schwierigen Auseinandersetzungen mit all den Großen seiner Zeit. Zunächst einmal provoziert Jesus provoziert die Führer des Volkes mit dem Gleichnis von den verbrecherischen Weinbergpächtern. Sie verweigern dem Besitzer die Pacht und schlussendlich schlagen sie seinen Sohn tot. Dann folgt die hinterlistige Frage der Pharisäer, verbunden gleich mit den Soldaten vom Herodes und all den rebellischen Geistern, die da waren gegen Rom: Soll man vielleicht dem Kaiser Steuern zahlen oder besser eigentlich verweigern? Das gehört sich doch nicht, wir sind doch ein eigenes Volk Gottes und so weiter. Und Jesus durchschaut diese List: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt Gott, was ihm zusteht. Und dann folgen gleich die Sadduzäer, das war die politische Riege, die nichts von irgendwelcher Ewigkeit, Himmel, Paradies und Hölle hielt. Und die erzählen diese unglaubliche Geschichte von der Frau, die 7 Brüdern nacheinander zu eigen war und trotzdem keine Kinder kriegte, in der Ewigkeit. Und Jesus sagt: Ihr irrt. Gott ist kein Gott der Toten, sondern des Lebens und der Lebendigen. Und dann kommt dieser Gesetzeslehrer und fragt: Was ist denn das höchste Gebot? Was liest du? Ja, Gott ist einer. Und du sollst ihn ganz lieben mit allem, was du kannst. Und deinen Nächsten neben dir, ob er schläft oder wacht, ob er tobt oder freundlich ist, lieben wie dich selbst. Und dann hören sie auf, ihn zu fragen. Sie merken, sie richten nichts dagegen aus. Aber dann fragt sie Jesus: Wie ist das mit dem David? Ihr nennt den Messias, den Kommenden, nennt ihr den Sohn Davids. Aber wie kann es denn sein, dass der David selbst prophetisch im Psalm diesen Herrn als Herrn nennt? Der Herr sprach zu mir, zu meinem Herrn. Also ist der kommende Herr doch über David. Also weist Jesus da ganz vorsichtig und zaghaft auf seine eigene Herrschaft hin, die demnächst beginnen wird. Und schließlich warnt Jesus das Volk vor dem habgierigen Theologen, Schriftgelehrten, die mit frommem Getue als Alibi die Witwen ausbeuten, weil sie sich nicht an den schlichten kleinen Leuten, zu denen sich Gott zu stellen pflegt, sondern an den großen, mächtigen, die in der Politik, auf den Zeitungsseiten und im Fernsehen die große Rolle spielen, weil sie sich an denen orientieren. Was für ein Tag! Und was für ein Kampf, was für ein Ringen! Und dabei stelle ich mir vor, dass Jesus keinesfalls hämisch oder süffisant oder ironisch geredet hat, sondern in allem, was er da auch Kritisches sagte, dennoch freundlich, gewinnend, liebevoll und demütig blieb. Obwohl er wusste, ahnte vom tödlichen Hass der Gegner. Die merkten, gegen dem sein Wort richten wir nichts aus. Wissend auch Jesus, dass die ihn demnächst töten werden. Und nun stellen Sie sich vor, jetzt setzt er sich hin an die Opferbüchse. Macht man ja eigentlich nicht bei uns, gell? Da ist man ganz diskret. Aber Jesus macht das. Ist auch, glaube ich, Brauch gewesen dazu, dass das öffentlich gemacht wurde, was jeder eingelegt hat, mit großen Posaunen. Da setzt er sich hin und es ist in all dem nichts zu spüren von irgendwelcher Panik oder Aufregung oder Angst oder Krisenstimmung. Er nimmt sich Zeit, guckt dahin. Ist natürlich auch etwas, wenn man hier die ökonomischen Verhältnisse anguckt. Wo kommt eigentlich all das Geld her, das die Kirche, nein, den Tempel unterhält? Er nimmt sich Zeit, sitzt, schaut, beobachtet. Die Großen, mit denen er gestritten, die mit ihm gestritten und diskutiert haben, die legen mit stolzer Brust viel ein. Entsprechend ihrem Stand, ihrem Besitz, ihrem Ansehen legen sie ein, was für den Tempelbetrieb bestimmt ist. Sie, die ihn demnächst ans Messer, nein, ans Kreuz liefern. Und da fällt sein Blick auf diese Frau. Witwe. Das Sozialsystem versorgt sie mit Sozialhilfe, im Allernötigsten, Essen, Kleidern. Ein bisschen hat sie darüber hinaus noch einen Besitz. So und so viel darf sie behalten, ich glaube 200 Denare darf sie besitzen, um als Witwe anerkannt zu werden. Aber sie will trotzdem etwas beitragen, so viel eben geht. Selbst Sozialhilfeempfänger können etwas weitergeben. Und das macht froh. Weitergeben, teilen macht froh und gehört vielleicht zur Würde jedes Menschen, dass er etwas zum Teilen hat, zum Weitergeben. Vielleicht ist das so, weil Jesus es gesehen und weil es von Jesus gelobt worden ist. Die Hoffnung, die Haltung und die Handlung dieser Frau, das macht Hoffnung und macht Mut. Jesus im Anmarsch, im Weg hin zum Kreuz, dennoch entspannt, gelassen, gewiss, dass nach dem Tod das Leben, die Herrschaft zur Rechten des Vaters auf ihn wartet. Ist die Groschenspende dieser Frau so etwas wie das Angeld für die Herrschaft, auf die Herrschaft des Lebens? Ein Baustein nicht für das Tempelgebäude, sondern für sein Reich. Mehr wert in diesem Reich als die großen Gaben der Daimlers und Masks und wie sie alle heißen mögen. Baustein fürs Reich Gottes. Wer hingibt, empfängt. Hingabe. Teilen. Das ganze Leben einbringen für eine wie auch kleine Aufgabe oder einen ungesehenen Dienst. Baustein des Gottesreiches. Im Bett, pflegebedürftig oder gar ohne halbwegs erträgliche Pflege. Das ist keine einfache Situation. Aber bei Jesus, denke ich, war das eine Lage ganz ähnlich wie unsere Lage heute in Deutschland, Europa. Damals die Großen rotten sich zusammen, um Jesus zu liquidieren, ihn auszulöschen. Und heute sind die Großen dabei, mit Krisen ohne Ende uns in Atem zu halten. Corona, der Krieg in der Ukraine, das Klima mit den dürren Bäumen draußen sich zum Heulen, die soziale Kälte, wo keiner den anderen mehr wahrnehmen kann. Und das alles ist geeignet, uns im Panikmodus zu halten. Ja, wenn man die Zeitungen liest und im Fernsehen die Nachrichten schaut, könnte man auf die Idee kommen, die Leute lechzen geradezu nach weiterem neuem Panikfutter. Ist das die Endzeit? Oft ausgerufen im Laufe der Jahrhunderte, jetzt kommt bald Jesus wieder, ob das die Pest war oder der 30-jährige Krieg. Ist das die Endzeit, in der wir stehen? Jesus sagt dazu, erstens wisst ihr nicht, Oft wird ausgerufen und war dann doch noch mal nicht. Und das Zweite, was er sagt, es geht nicht alles den Berg runter. Hebt euren Kopf hoch. Es geht auf das Ziel zu. Und überall, wo wir von der Endzeit reden, sollten wir genau hinschauen. Im griechischen Text ist dieses Wort Telos nicht eigentlich nur das Ende, sondern das Ziel. Verstehen Sie den Unterschied? Wir gehen nicht den Berg runter. Ja, dann vergraben Sie uns halt. Sondern wir gehen auf ein Ziel zu, auf die Herrschaft unseres Herrn. Natürlich durch schwere Zeit. Im nächsten Kapitel kündigt Jesus alles Mögliche an, was in diesen schwierigen Zeiten, in diesen letzten Zeiten, in diesen äußersten Zeiten alles passieren wird. Erdbeben, Krieg, Seuche, Hungersnot ohne Ende. Aber trotzdem, es geht aufs Ziel zu. Und das Dritte, was Jesus dazu sagt, lasst die Liebe nicht kalt werden. Lasst die Liebe nicht kalt werden zu euren Nachbarn, zu euren Allernächsten. In Summa, behaltet Vertrauen zum Gott des Lebens, ob ihr groß oder klein, mehr reich oder mehr arm, stark oder schwach seid. Vielleicht sollten wir ein bisschen wie Stechmücken sein, die verhindern, dass die Welt, unser Land, unsere Stadt, ja auch unsere eigene Bequemlichkeit nicht die Gottesstunde verschläft, in der Gott sein lebensschaffendes Wort spricht. Durch Krieg und Krankheit, durch Klimakrise und Herzenskälte. Und diese Witwe am Schnittpunkt zwischen Ringen um Nachfolger und Prophetie kommender Schrecken zum Weg zum Kreuz und Thron, die soll uns wohl impfen gegen Panik und Krisenmodus mit dem bärenstarken Serum Vertrauen und Hoffnung auf ihn, unseren Herrn. Amen.